Ja, ich darf nicht nur Ansagen machen, ich darf auch heute einen kleinen Input geben. Und ich muss zugeben, es ist schon lange her, dass ich jetzt wieder hier war. In letzter Zeit hat sich das so ein bisschen, also die Kadenz ist ein bisschen länger geworden. Und ich habe jetzt gedacht, so, boah, worüber soll ich sprechen? Und der Wolfgang hat ja so eine Reihe in den letzten Wochen und Monaten gehabt, wo es darum geht, wie wir unser Feuer irgendwie am Brennen halten, vielleicht wieder anfachen können, wie wir es vielleicht auch auskriegen, was man natürlich nicht machen sollte, aber wie können wir uns am Brennen halten? Und wenn es denn dann ist, wie kriegt man es wieder angezündet? Und als dann so die Predigt jetzt näher kam, musste ich feststellen, so, ja, Wolfgang hat schon sehr viel dazu gesagt und da sind viele, viele wirklich gute Dinge bei und ich möchte euch nur Mut machen. Also wenn ihr da was verpasst habt, dann hört euch die Predigten an, die sind wirklich gut. Die geben einem viel. Und ja, aber wenn du dann auch was dazu sagen willst, dann denkst du dir so, Mist, ist ja schon alles gesagt, ich will mich nicht wiederholen. Und dann ist mir aber eine Sache bewusst geworden, die bei mir unglaublich hilft, die bei mir wie so ein Brandbeschleuniger ist, wie Zündfunken irgendwie auf Benzin, wie ja, das bringt mich zum Brennen und es facht das Feuer auch gleichzeitig an. Und das passiert bei mir jedes Mal, egal ob ich in der Wüstenzeit bin, ob ich total trocken bin, egal ob, ja, weil trocken brennt gut, ne? Aber ob ich so wirklich die Flamme nur noch ganz klein ist oder aus oder ob es auch gut läuft. Es ist so eine Sache, die mich nah zu Gott ranbringt, die mich sofort wieder auf so ein Fundament stellt, die mir einfach hilft, die mir seinen Frieden gibt, die mir Dankbarkeit in mir erzeugt und die mich wieder anzündet. Und das ist ein Ritual, das Jesus uns gegeben hat. Ich glaube, der hat da einen Hintergedanken bei gehabt. Er hat uns nicht so viel mitgegeben von Dingen, die wir exakt so tun sollen. Er hat uns das Vaterunser gelehrt irgendwie, also ein spezielles Gebet gegeben. Und ja gut, im Alten Testament gibt es jetzt noch den aaronitischen Segen, so sollen Priester die Gemeinde segnen. Aber dann gab es das Abendmahl oder Gedächtnismahl nennen das manche, das Abendmahl. Und es scheint ihm offensichtlich wichtig zu sein. Er spricht über die Thematik des Abendmahls viele Male und setzt dann so ein Ritual ein. Und ich, also die mich kennen, wissen, dass das so eins meiner super Lieblingsthemen ist und wahrscheinlich die mich noch besser kennen, denken so, oh, jetzt fängt er schon wieder damit an. Aber ich habe extra nachgeguckt. Also ich habe in den letzten 16 Jahren nur 4-mal über das Abendmahl hier gepredigt. Also es geht eigentlich. Ne? dafür, dass es mir so lieb ist. Und ich würde gerne mit euch heute mal über die Einsetzungsworte gehen. Die Einsetzungsworte sind die oft in Kirchen gesprochen werden zum Einsetzung des Abendmahls, zu Beginn dieses Rituals sozusagen. Und die halt auch Jesus gesprochen hat, als er dieses Ritual eingesetzt hat. Und interessanterweise, wenn du suchst, wirst du an 4 Stellen in der Bibel dazu diesen Text finden, aber in immer unterschiedlichen Varianten. Und in der evangelischen Kirche hat sich dann sozusagen so ein Mix aus diesen 4 Bibelstellen so zusammengebastelt. Und ich werde einfach mal diesen nehmen. Für die das in der Bibel nachlesen wollen, Matthäus 26, Lukas 22, 1. Korinther 11 und Markus 14. Die Einsetzungsworte. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's, gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihnen den und sprach, nehmt hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ich will gleich zu Beginn sagen, ich möchte hier keine große Theologie aufmachen. Es gibt verschiedene Auslegungen des Abendmahls, es gibt verschiedene Auslebungen des Abendmahls. Also ich bin oft in verschiedenen Gemeinden unterwegs und habe extreme Unterschiede erlebt. Ich war in einer exklusiven Brüdergemeinde, ich durfte am Brotbrechen teilnehmen. Die machen das nicht im Gottesdienst, sondern in einer extra Stunde davor, wo auch nicht jeder daran teilhaben darf. Also es war schon eine Ehre, dass ich als Gast daran teilnehmen durfte. Und die nehmen sich eine Stunde Zeit, da über das Leiden Jesu und sein Opfer sich Gedanken zu machen, bevor sie dann das Brot brechen. Unglaublich intensiv für mich gewesen, unglaublich still. Cool. Ich war mal in Cardiff, in Wales, auf einer Mystical School. Der Name sagt schon, dass das ein bisschen wilder ist. Mystical School. Und da wurde auch Abendmahl gefeiert, aber ganz anders. Es dauerte ungefähr 3 Stunden. Es wurde das komplette Hohelied vorgelesen, also das komplette Hohelied. Das ist ja so die Liebesgeschichte zwischen Gott und dem Menschen. Und dazu noch einige Erklärungen dabei. Und irgendwann lag ich auch am Boden und habe einfach nur noch zugehört und hatte so meine wundervolle Zeit mit dem Herrn. Ich wusste gar nicht, was passiert. Und dann ist dieser Prediger, hat sich dann so einen großen Bottich genommen, hat da eine Flasche Wein reingeschüttet, so ein Brioche. Brot unterm anderen Arm, ist dann rumgegangen und hat immer so ein Stück Brioche abgebrochen, das in den Wein getunkt und den Leuten so in den Mund gestopft. Und es lief hier so runter und ich lag halt am Boden, kriegte nur die Hälfte davon mit, lag irgendwo da und hatte so meine Zeit mit dem Herrn und plötzlich tritt mir was in die Seite und ich guck so hoch und dann ist dieser bärtige Mensch, der da steht und mir das so in den Mund stopft und es war so intim, es war so herrlich, es war so, das war das i-Tüpfelchen, es war ganz nah bei Gott. 2 vollkommen unterschiedliche Arten, Abendmahl zu feiern. Dahinter stehen unterschiedliche Theologien. Und ich will da heute nicht tiefer drauf eingehen. Aber Fakt ist, beim Abendmahl passiert ganz viel, natürlich und übernatürlich. Und es hat einen Effekt, es zündet Feuer an, es zündet Leidenschaft an. Es zündet dieses Schmetterling im Bauchgefühl wieder an. Und deshalb ist es heute Thema. Und ich hoffe, dass du über dieses Thema schon öfters mal nachgedacht hast und ich dich vielleicht in der Gefahr bin, dich zu langweilen mit Themen, die du schon mal gehört hast. Aber vielleicht kann ich dir, wenn ich so ein paar Punkte beleuchte, irgendwie einen neuen Zugang geben, eine neue Idee, etwas, eine Facette, weil das Abendmahl ist sehr facettenreich, eine Sache, wo du sagst, boah, das hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Und ich hoffe, dass vielleicht der Heilige Geist dir so einen Aspekt highlighten kann heute. Und falls du noch nie übers Abendmahl gehört hast, dann hoffe ich, dass ich dir was Wundervolles aufschließen kann. Genau, lass uns kurz beten und den Heiligen Geist bitten, dass er uns so auf eine Sache da von dem, was ich sage, vielleicht einen Finger legt, das in einem Herzen groß macht. Lieber Gott, lieber Jesus, lieber Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und dass du das, was ich sage, dass du das nutzt und dein Ding machst. Du, Jesus, hast das Abendmahl eingesetzt als was ganz Besonderes und du willst damit etwas tun in uns. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du das heute highlightest, dass du jeder Person heute einen besonderen Aspekt des Abendmahls wieder groß machst. Und dass du uns zu dich ziehst. Amen. Schon lange vor diesem Abend, als Jesus dieses Mahl einsetzt, dieses Ritual einsetzt, hat er darüber gesprochen. Er war mal in Kapernaum und hat dort in einer Synagoge gepredigt, gelehrt. Und diese Rede war eine extrem anstößige Rede. Die war so heftig, es gab Empörung, die Leute sind richtig steil gegangen. Und selbst unter heutigen Aspekten würde man sagen, oh, das ist eher so mittel. Ne, also das ist schon, naja, es ist ja eigentlich alles erlaubt heutzutage, aber das überschreitet schon Grenzen der Ethik, finde ich. Jesus hat gesagt, Johannes 6, ab Vers 51, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sagten, wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Ja, das ist ein Aufruf zum Kannibalismus. Es war natürlich jetzt nicht so gemeint. Also wir sollen natürlich Jesus nicht verspeisen. Sonst würde das mit der Errettung der Welt auch nicht klappen. Egal wie dick Jesus war, das schaffst du nicht, damit alle satt zu kriegen. Also so klein kannst du gar nicht schnipseln. Also der ist, und der war, schätze ich mal, schlanker als ich. Und trotzdem, der wäre ja schon ganz schnell weg. Also das kann nicht gemeint sein. Und hinterher in diesen Abendmahlsworten, in dieser Einsetzung, wird es deutlicher, was er wirklich meint. Er nimmt das Brot, dankte Gott, bricht es, also teilt es, gab es den Jüngern und sprach, nehmt hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Also es geht nicht darum, wirklich sein Fleisch zu essen, aber er gibt trotzdem seinen Leib. Denn Jesus stirbt für uns. Er wird gegeben für uns. Er opfert sich für uns. Dies ist mein Leib, das für euch gegeben wird. Und wir sollen das hinnehmen, annehmen, dieses Opfer, diesen Tod. Wir sollen es verinnerlichen, in uns aufnehmen, eins mit ihm werden. So wie das Schnitzel von gestern Abend, jetzt eins mit mir, ich schätze, das ist ungefähr hier, okay? Und so sollen wir Gott in uns aufnehmen und dieses Bild des Brotes, was wir essen und in uns verinnerlichen, so wie wir seinen Opfer in uns aufnehmen und damit eins werden, mit uns damit verbinden, das meint er. Ein Leib, er lebt in mir und ich bin verborgen in ihm. Wir sind untrennbar miteinander verbunden. So wie, wenn ich das Brot aufnehme und verdaue es, dann ist es, sind die Nährstoffe mit mir verbunden. Das kriegst du nicht mehr raus. Also alles, was in meinem Mund, das kriegst du nicht mehr raus. Paulus sagt, verzeih mir, ich muss immer dicken Witze machen, aber ich weiß warum. Paulus sagt dazu, 1. Korinther 10, der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Das passiert durch unseren Glauben. Im Abendmahl bekennen wir das. Im Abendmahl nehmen wir das für uns an, dass wir eins werden im Glauben mit Christus, dass er in uns lebt und dass wir aber auch alle teilhaben an diesem einen Brot, was gebrochen ist und wir deshalb auch eine Familie sind, dass wir bekennen, okay, wir gehören zusammen. Wir sind ein Leib und er ist unser Haupt, also Teil unseres Leibes. Und ich will dir Mut machen, wenn du den Leib Christi isst, bewusst isst, dann mach dir klar, ich gehöre dir. Du lebst in mir. Ich nehme dich in mir auf. Ich bin verborgen in dir. Nichts kann mich von dir trennen. Und ich bin Teil eines Leibes mit dir und mit allen anderen, die das glauben, als Teil einer Familie, als Gemeinde Christi, als Leib Christi. Und Jesus sprach auch davon, sein Blut zu trinken. Das finde ich noch gruseliger, die Vorstellung. Aber auch das wird er nicht meinen. Und auch hier wird es klarer. Er sagte, desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihn den und sprach, nehmt hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung eurer Sünden. Hier macht er klar, dass er sterben muss zur Sündenvergebung. Gott ist heilig und der Mensch hat Schuld auf sich geladen. Das schafft jeder irgendwie. Niemand schafft es irgendwie, ohne Schuld auf sich zu laden, durch die Welt zu laufen. Und Johannes 3, Vers 16 sagt, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist der neue Bund. Das ist die frohe Botschaft. Das ist das Neue Testament. Jesus stirbt für die Sünden der Menschen. Und der Bund wird in seinem Blut geschlossen. Und er hat uns frei gemacht. Und wir können dieses Opfer annehmen und es dadurch für uns wirksam machen. Er hat das am Kreuz schon vollbracht. Aber zu einem Testament, zu einem Bund gehören zwei. Nämlich der, der auf der einen Seite als Gebender unterschreibt und der, der als Empfangender unterschreibt. Das heißt, du musst es im Glauben wirksam machen. Und versteht mich nicht falsch, das passiert nicht im Abendmahl. Das passiert nicht im Abendmahl, sondern im Glaube daran, dass sein Tod reicht. Ich nehme das an. Ich stelle mich unter dein Blut. Klingt auch so eklig, aber es ist halt symbolisch gemeint. Ich bekenne meine Sünden und du bist gütig und vergibst sie mir. Und ich kann mit Freiheit nach Hause gehen, weil dein Opfer reicht, egal wie groß meine Schuld ist. Das ist die frohe Botschaft. Und als zusätzlicher Gedanke, Gott ist super schnell im Vergeben. Gott ist super schnell im Vergeben, denn Christus ist schon gestorben. Es ist schon vollbracht, es ist vorbei. Wenn Gott dich anschaut, dann sieht er Christus in dir und er sieht nicht deine Dinge, die du gemacht hast, die vielleicht zwischen euch, da ist nichts mehr, was zwischen euch steht, weil das schon vollbracht ist. Aber wir brauchen Hilfe, um das anzunehmen. Wie oft kenne ich meine Gebetsleben, wo ich dann denke, oh, ich habe schon lange nicht mehr gebetet, habe schlechtes Gewissen, irgendwie keine Zeit mit ihm verbracht und so und habe erstmal verbraucht die Stunden damit zu sagen, oh, es tut mir leid, Herr, und vergib mir und dies ist missgelaufen und das ist missgelaufen und das steht einfach von mir aus zwischen ihm und für ihn ist das eigentlich irrelevant, weil Jesus dafür ja schon gestorben ist. Es ist weg. Er, Jesus, hat uns heilig und makellos und ohne Tadel vor ihn hingestellt, sagt Paulus. Und dementsprechend ist da nichts, was irgendwie im Weg ist. Aber wir brauchen oft Hilfe zum Annehmen. Das ist auch der Grund, warum es Christen gibt, die sagen, es ist gut zu beichten, damit man das aussprechen kann und danach Vergebung zugesprochen bekommen kann. Und auch das Abendmahl hilft genau bei dem Punkt. Ich weiß, dass Gott mir vergeben hat, aber vorm Abendmahl mache ich mir oft, wenn mir was in den Sinn kommt, ich sage, oh, da habe ich Schuld auf mich geladen, da habe ich Mist gebaut, dann gebe ich ihm das ab und sage, Herr Gott, bitte nimm das und danke, dass dein Blut reicht. Und wenn ich dann das Abendmahl, also den aus dem Kelch trinke, wenn ich sein Blut in mir, dann stelle ich mir vor, wie sein Blut mich reinwäscht. Und ich kann mit Frieden nach Hause geben. Das Abendmahl ist ein Zuspruch Gottes. Johannes 8, Vers 36. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Das kann Abendmahl. Und so kann Abendmahl heilsam sein für die Seele, weil du Frieden Gottes erlebst, weil du Freiheit erlebst und sogar heilsam für den Körper, weil viele unserer körperlichen Gebrechen haben damit zu tun, dass unsere Seele gequält ist. Und jetzt noch etwas ganz Spannendes, finde ich. Wenn ich das Abendmahl sonst ausgeteilt habe, sage ich das eigentlich auch immer. Ich finde spannend, Jesus sagt, solches tut zu meinem Gedächtnis. Früher habe ich immer gedacht, das heißt, Sophia, denk an mich, erinnere dich an mich. Aber das heißt das nicht. Es heißt, also das griechische Wort, was da benutzt ist Anamnesis. Anamnesis ist ein sich aktiv ins Bewusstsein rufen. Sich vergegenwärtigen. Vielleicht kennt ihr das Wort vom Arztbrief. Ne? Ärzte machen ihm erstmal eine Anamnese. Eine Anamnese ist, wo der Arzt guckt, okay, wie ist der Ist-Zustand dieser Person. Was hat er für Vorerkrankungen? Wie geht's ihm? Was für Werte haben wir? Das ist sozusagen der Ist-Zustand. Das ist jetzt der Zustand, den rufen wir uns in Erinnerung. Wir bereiten den vor uns aus, um dann zu überlegen, was man tun kann. Das ist die Anamnese. Der Arzt macht sich den Ist-Zustand des Patienten klar. Es ist eine Vergegenwärtigung. Und Brot und Wein, die sind rein natürlich. Und das bleibt auch so. Das bleibt Brot, das bleibt Wein aus meiner Sicht. Aber der Heilige Geist segnet und heiligt diese Gaben. Und hier passiert das Übernatürliche. Im Glauben nehmen wir dieses Mal und vergegenwärtigen uns den Ist-Zustand. Er ist wirklich hier. Er ist in mir. Er hat mir vergeben. Er macht mich rein. Er ist Teil. Ich bin Teil seines Leibs. Das ist der Ist-Zustand. So ist es. Amen dazu, würde ein Charismatiker sagen. Das ist die Wahrheit. Und dieses Mal hilft uns, diese geistliche Wahrheit, die real ist, auch für uns in unser Bewusstsein zu rufen, dass es so ist. Dann kann man das besser leben. Das Abendmahl ist kein Zauber, es ist kein magisches Ritual, es ist irgendwie, das den Himmel zum Handeln zwingt. Aber es ist eine intime Begegnung mit Gott und das Abendmahl hilft uns, ihm so zu begegnen und diesen Ist-Zustand wirklich anzunehmen. Und ich möchte dir Mut machen, Jesus bewusst zu erleben, ihn in dich aufzunehmen, seine Nähe zu genießen. Das Abendmahl ist etwas Herrliches, etwas Genussvolles. Und so können wir mit all unseren Sinnen fühlen, riechen, schmecken, bewusst erleben. Ja, wie sagt der Psalm, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Ne? So. Und jetzt ein letzter Gedanke. Und hier zucken jetzt einige zusammen, die mein Predigerseminar besucht haben. Weil, oh mein Gott, das sind ja 1, 2, 3, 4 Punkte. Ich kann nicht nur 3 Punkte predigen, ich kann auch 4 Punkte predigen. Aber der 4. Punkt ist gut. Also, oh mein Gott, also jetzt lehnt euch zurück, alles ist gut. Paulus hängt noch diesen einen Satz an. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das spiegelt sich in ganz vielen Abendmahlsliturgien wieder. Ich weiß nicht, aus welchem kirchlichen Hintergrund du kommst. In vielen Gemeinden spricht man das Geheimnis des Glaubens. Diesen Satz. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Das Abendmahl ist nicht nur für uns. Es ist nicht nur für dich. Natürlich, es ist intim, es ist sehr intensiv, es ist eine Begegnung mit Gott. Das ist was Persönliches, aber auch eine Erfüllung unseres priesterlichen Auftrags. Wir alle sind berufen, Priester Gottes zu sein, Petrusbrief. Also wir sind berufen, ein Priester ist so ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Jemand, der vermittelt. Und wir sind alle dazu berufen, das zu sein. Und wir verkünden im Abendmahl vor der Welt, vor den Menschen, vor der Stadt, vor den Völkern und vor der geistlichen Welt, vor Engeln, vor Dämonen, vor dem Teufel, vor Geistern. Wir bekennen, wir verkünden, dass Jesus die Sünde besiegt hat, dass Jesus den Tod überwunden hat, dass er die Menschheit frei gemacht hat, dass er der Weg zum Vater ist, dass er gesiegt hat, dass er regiert, dass er jetzt schon regiert und dass das Reich Gottes hier ist. Und wir vergegenwärtigen das vor der ganzen Welt, vor allen. Wir rufen das aus. Hier herrscht Gott. So ist es. Und Dämonen hassen Orte, an denen Abendmahl gefeiert wird, weil es die geistliche Welt verändert. Ich hatte gerade erzählt von diesem einen Abendmahl, wo ich am Boden lag und getreten wurde. Und das war nicht in so einer Kirche, sondern das war in einem Jugendzentrum, mitten in einer Fußgängerzone von Cardiff. Und die hatten so bodentiefe Fenster, so Balkonfenster. Und das war freitagsabends um 10 oder so. Und wir machten da unser Ding und die Stadtjugend, die draußen rummarodierte, die haben sich die Nase an der Scheibe platt gedrückt und wollten wissen, was ist das, und wollten rein und wollten mitmachen. Das war so faszinierend für die. Und ich glaube, dass die gespürt haben, was da drin abging. Denn die Gegenwart Gottes, seine Herrlichkeit, ist attraktiv. Und wir sind hinterher rausgegangen, haben mit denen Gespräche geführt und gebetet. Und es war total, aber die sind zu uns gekommen. Die wollten dabei sein. Also lasst uns Abendmahl feiern. Nicht nur für uns selber, sondern auch als Dienst für die Stadt. Als Dienst an den Menschen. Voller Freude und voller Stolz. Und jetzt als Fazit, was bringt mich zum Brennen? Das war die Ausgangsfrage. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir, wenn ich mir diese Sachen so, wenn ich das in mir klar mache, das bringt mich zum Brennen. Das macht mich begeistert. Erneut, immer wieder. Gott ist gut. Das Evangelium ist gut. Seine Güte zündet mich an. Und das Abendmahl erinnert mich daran. Und im Abendmahl kannst du Gott ganz nah sein. Er in dir, ihn aufnehmen. Und nichts ist zwischen euch. Alles ist vergeben und vergessen. Und du hast eine Familie und du richtest gleichzeitig das Reich Gottes auf. Und für mich ist das jedes Mal ein Highlight. Und genau. Und ich hoffe, dass heute, wir werden jetzt gleich Abendmahl feiern. Ich hoffe, dass es dich auch anzündet und du sagst, ja, das ist herrlich, das ist gut. Amen.